war bei unserer Israelreise ein Erlebnis, als wir durch diesen berüchtigten Altstadttunnel in Jerusalem gehen konnten und dann an einer Stelle standen einige Juden und beteten ergreifend. Und sagte der Guide, das ist die Stelle 60 Meter vom Allerheiligsten entfernt, vom Tempelplatz. Die Stelle, wo man am nächsten kommt, dort, wo einst das Allerheiligste des Tempels war. Und ich dachte, wie groß ist das, dass uns unser Gott noch viel näher kommt, dass er mitten unter uns heute Morgen sein will, dass er in ihrem Leben Wohnung machen will. Ich will sie grüßen mit dem Wort aus Jesaja 54. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wir singen nun Morgenglanz der Ewigkeit, 450, die ersten drei Verse, 450. Lasst uns beten. Du großer, ewiger Gott und Herr, wir stehen in deiner Gegenwart, in deinem Licht. Und wir wollen wegblicken jetzt von uns und dich anbeten und dir danken, dass du uns suchst und dass du uns nachgehst und dass du jeden von uns lieb hast. Wir kommen zu dir und bringen viel Not mit, auch viel Unrecht und Versäumnisse und Schuld. Aber wir sind so dankbar, dass du lösen willst und lösen kannst. Mach du uns ganz frei, dass wir dir dienen und dass du in unserem Leben Wohnung machen kannst. Hilf uns doch, dass wir heute durch dein Wort dich verstehen, deine Liebe erkennen und das, was du in unserem Leben machen willst. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns belastet. Wir werfen unser Anliegen auf dich, weil du uns versorgen wirst. Und du wirst den Gerechten in Ewigkeit nicht warten lassen. Danke. Amen. Warum Jesus Licht und Leben ist. Warum? Weil er sein Licht dort leuchten lässt, wo es am allerdunkelsten ist. Und er sein Leben dort aufbrechen lässt, wo Menschen das Leben am meisten verwirkt haben. Es gibt Leute, die rühmen an Jesus sein soziales Verhalten und seinen ordnungspolitischen Sinn oder was auch ich, was auch sonst jemand meint, das war's nicht, sondern er hat Sünder begnadigt. Und das steht im Evangelium. Und da gibt es auch am Ende des zweiten Jahrtausends kein anderes Evangelium für das Licht und das Leben. Und ich lese aus Lukas 7, Vers 36 bis 50 von der großen Sünderin. Lukas 7, Seite 80 im Neuen Testament. Es bat Jesus aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine stadtbekannte Sünderin. Als die vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da er sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Jetzt fragt Jesus nicht, wer war der moralisch Bessere? Das interessiert uns immer. Oder wen hätten sie lieber als Hausgenossen gehabt? Er fragt, wer von ihnen wird den am meisten lieben, der ihnen die Schuld erlassen hat? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Jesus aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir wollen nun miteinander singen. Aus diesem Liedheft, in Ihren Bänken ist das 811. 811. O Gnade Gottes, wunderbar, Es war die Not der Sklaverei, die ganz Europa und Nordamerika überzogen hat. Und dann hat es Gott gewirkt, dass durch einen versoffenen Kapitän dieser unheimlich todbringenden Sklavenschiffe namens John Newton, das ist dieser Dichter, der sich bekehrt hat, eine Wandlung geschehen ist. Er hat den Wilberforce damals im englischen Parlament als jungen Ehrgeizling gerufen. Er hat gesagt, du musst nicht Ehre suchen. Geh den Weg der Verachtung und setz dich für das Recht ein. Das war John Newton, der damals von der Clapham-Sekte, wie man in England verächtlich sagte, für die Evangelikalen in London Prediger war. Und dieses Lied von John Newton ist heute weltbekannt und verbreitet. Wir singen diese vier Verse von der Gnade Gottes. Jetzt noch das andere Lied singen, unsere schwäbische Hymne von Amazing Grace, mir ist Erbarmung widerfahren. Nummer 355 von unserem Ostelbler Philipp Friedrich Hiller gedichtet, mir ist Erbarmung widerfahren. 355, alle fünf Verse.
Thank you.
Schlagen Sie bitte auf, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, das ist Seite 248 im Neuen Testament. Schon wenige Jahre nach der Auferstehung Jesu hat es in der Gemeinde, in der angeblich vorbildlichen Urchristengemeinde, die verrücktesten Ideen gegeben, was Evangelium ist. Da haben sie ihren Kopf zerbrochen und haben irgendwelche Geschlechtsregister studiert. Und der Paulus hat ja manchmal handfest hinlangen können. Heute darf man das gar nicht mehr so, sind alle ganz verschrocken. Dabei müsste man es heute noch viel mehr tun, wo das Evangelium verfälscht wird. Jetzt lese ich von Vers 12 bis Vers 17. Vorher steht noch dort von diesen, die das Evangelium verdrehen, die falschen Gesetzeslehrer, das ist bis Vers 11. Und jetzt zeigt Paulus, was das Evangelium ist. Ich danke unserem Herrn Jesus, unserem Herrn Christus Jesus, er dreht es bewusst rum, dem Messias Jesus, das will er betonen, der mich starr gemacht hat und für treu erachtet und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade. Also, er sieht die Schuld seines Lebens, jetzt sagt er, desto reicher ist die Gnade unseres Herrn Jesus geworden, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewiss wahr. Und ein teuer wertes Wort hieß früher und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Unter denen ich der Erste bin, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem, als Vorbild hieß da, alle Geduld dabei zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also ich kann es nicht zählen, wie viel hunderte Millionen oder Milliarden Menschen gegenwärtig völlig verrückt sind, bloß weil ein Fußball rollt. Alle sprechen davon, alle. Was regt denn die Leute so auf? Es wird ja viel gekickt auf den Sportplätzen hin und her. Aber jetzt geht's um die Besten, um die Champions. Und alle Prognosen, die sind noch nicht so sicher. Wer wird das sein? Also die, die es am allerbesten können. Der Bundeskanzler hat gemeint, es gehört noch ein Stückchen Glück dazu, sicher richtig. Und dass der Schiedsrichter noch mitmacht. Wer sind die Besten? Man will die Besten kennen und die Besten bewundern. In unserer Welt zählt die Leistung. Wenn ein Firmenchef einen Mitarbeiter sucht, sucht er keine Flaschen, sondern gute Leute. Er will die Besten haben. Er sucht die Besten von den Bewerbern raus. Wenn in der Schule Zeugnisse gemacht werden, dann will man wissen, wer die Besten sind. Und wenn sie sich verlieben, dann heiraten sie auch den größten Schatz. Nicht den zweitgrößten. Sie wollen die Beste haben und den Besten wollen sie haben. Wir suchen doch was Schönes und Großes. Bloß wenn Gott sein Team zusammenstellt, dann holt Gott die Loser, die Verlierer und die Gescheiterten und die Versager. Also ganz ehrlich, wir glauben das ja alle nicht so richtig. Wir wissen es, dass das christliche Lehre ist, aber wenn wir uns selber im Spiegel bewundern, sagen wir, sind doch ganz nette Leute. Und Gott kann eigentlich stolz auf uns sein. Deshalb ist wichtig, wie der Apostel Paulus sein Leben beurteilt. Er ist ja ein reifer Mann und gibt einem jungen Mitarbeiter, seinem Timotheus, Ratschläge mit, wie er seinen Dienst machen soll. Wenn man heute so Bücher liest, wo so Ratschläge für junge Leiter in der christlichen Gemeinde geben, dann fällt mir auf, wie viele technische Anweisungen da kommen. Wenn ich beim Paulus lese, dann merke ich, dass er den Timotheus auf ganz andere Dinge hinweist. Er weist ihn auf den wirkenden und schaffenden Gott hin und sagt, du, der macht aus einem Leben ganz viel. Es gibt ja verschiedene Typen unter uns. Wenn wir über unser Leben reden, warum ist Ihr Leben so und was hat Ihr Leben ausgezeichnet, würden viele einem jungen Menschen sagen, du, ich habe immer hart gearbeitet, ich habe alle Gelegenheiten beim Schopf ergriffen, ich war immer clever und ich war dran und man muss mitmachen. So wird was im Leben als Rat an junge Menschen weitergegeben. Es gibt auch andere Typen, die sind ein bisschen pessimistischer, die sagen, mir ist im Leben immer schlecht gegangen. Die Eltern haben mich benachteiligt gegenüber meiner älteren Schwester. Ich musste immer in der Küche stehen und spülen und ich durfte aufs Volksfest. Und in der Schule, der Lehrer hat mich immer bestraft, dabei habe ich nie geredet und so. Und in der Ehe habe ich sowieso den Falschen erwischt. Und dann, das ganze Leben war eine Pechsträhne. Kommt ganz auf den Typ an, wie man alles ansieht. Der Paulus hätte Grund gehabt zu sagen, mein Leben war schrecklich. Wie hat mich Gott herumgeschubst? Mit der Bekehrung hat's angefangen. Er war wie der letzte Dreck. Er saß in den Haftanstalten. Die fiesesten Wärter haben ihn noch gequält. Und wie beurteilt er sein Leben im Rückblick? Was gibt er dem Timotheus mit? Er sagt, in meinem Leben hat Gott wunderbar und unbeschreiblich gewirkt. Was ich bin, ist ein Geheimnis der Güte und Liebe Gottes. Ich wurde unverdient beschenkt. Ein dritter Typ. Und ich hoffe, dass Sie das lernen, über Ihrem Leben die Spuren der Gnade Gottes zu sehen. Nicht bloß, dass Sie die schönen Lieder mitsingen können von der Gnade Gottes, sondern dass Sie auch sagen können, wie Gott mich geführt hat. Gerade auch in schweren Stunden habe ich nie verdient. Es war überwältigend und groß. Und ich kann ihm nur danken, wie heißt es da mit den schönen Worten, Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist. Jetzt stellt Gott sein Team zusammen aus lauter Leuten, so sieht sich auch Paulus, die versagt hatten, die Schuldige sind, Untaugliche, Unrechte, Frevler nennt er sich hier. Ein Lästerer, ein Unwürdiger. So stellt Gott sein Team zusammen. Und es ist gut, dass man es wieder weiß. Weil es unter Christen so viele gibt, die zusammengebrochen sind, gerade unter Christen, unter dem starken Druck. Gucken Sie sich mal um. Und dann gucken Sie sich selber an, wie oft wir uns unter Druck bringen. Ich kenne Christen, die sagen, ich möchte leben wie Christus. Dann kann ich sagen, du spinnst. Wer sind Sie denn? Sie sind doch ein Sünder. Ich möchte leben wie Christus. Sie können nur die Gnade empfangen. Das ist das Geheimnis. Sie können doch nur in Ihrem Leben Stück um Stück jeden Tag neu erfahren, wie unbeschreiblich gut Christus zu Ihnen ist. So beschreibt Paulus. Ich kann nur täglich staunen über die Liebe und Güte und Gnade Jesu in meinem Leben. Und das, was man wirklich rühmen kann von uns, auch von uns Christen, man sollte gar nicht so viel Worte von Christen machen, wenn ihnen Gott das geschenkt hat, dass sie irgendwo auch vielleicht etwas wirken können und bedeuten. Es ist ja schön, wenn man ein Amt hat. Dann ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Jesu. Was hat der Paulus gewirkt als Apostel? Wie viele Reisen hat er gemacht, obwohl sein Körper angeschlagen und schwach war? Wie genial sind seine Briefe? Bei Paulus ist nie Stolz oder Ruhmsucht dabei. Er sagt, es ist ein unverdientes Wunder der Gnade Gottes. Mir hat das als junger Mensch am meisten Eindruck gemacht. Und ich bin überzeugt, dass in diesen letzten Jahren dieses Jahrtausends das allen Menschen erzählt werden muss. Den Industriemanagern und den Bankern und den Reichen in den Villen und den erfolgreichen Karrieremachern. Weil die Leute heute in unserer Gesellschaft viel offener dafür sind, als wir ahnen, dann kannst du erst gar nicht zugeben, weil wir uns immer wieder verstecken hinter einer Fassade von Lobhudelei. Als junger Mensch hat mir das ganz tief Eindruck gemacht. War bei einer großen Glaubenskonferenz und da wurden richtige schwere und inhaltsreiche Bibelreferate gehalten und zum Schluss sagte der Konferenzleiter zu einem, war ein einflussreicher Mann, sag doch du auch noch ein Wort. Und dann sagte der ein Wort. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Ist das auch Ihr Lebensgeheimnis? Das befreit von diesem furchtbaren Druck. Ich möchte noch mehr leisten und noch mehr können, noch mehr machen. Ich wäre auch das ganze Leben gern anders gewesen, als ich bin. Das dürfen Sie wissen. Ich hätte auch gern niemanden verletzt und hätte gern mehr Liebe ausgestrahlt und wäre gern fröhlicher und freundlicher gewesen. Wir leben doch vom Erbarmen Jesu. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Das ist das Geheimnis der Mannschaft Gottes. Dass Gott anders seine Truppe zusammenstellt als die Fußballtrainer. Wo die Tagesform entscheidend ist. Jesus sucht die Gestrandeten, die Versager. So hat er uns gerufen. Und es gibt keinen anderen Zugang zur christlichen Gemeinde. Auch wenn man meint, mit allen neuen Techniken. Und mit allen noch so tollen Methoden, Menschen irgendwo dorthin zu führen, wenn sie nicht an dieser Stelle die Gnade Jesu erfahren, hat alles gar keinen Wert. Paulus sagt, in meinem Leben bleibt es das Geheimnis. Ich wäre nie zu Christus gekommen, wenn Gott mir nicht in seiner Güte nachgegangen wäre. Da steht das Wort, mir ist Gnade widerfahren. Das ist eine Passivform. Mir ist Gnade widerfahren, also an mir ist etwas geschehen. Jetzt horchen Sie sich mal unter den evangelikalen Bibeltreuen um. Wie würden die sagen? Die würden alle sagen, ich habe mich entschieden. Die bauen viel zu viel auf ihre eigene Entscheidung. Natürlich muss man sich auch entscheiden, dass das Zweite. Das Erste, was der tragfeste Grund eines Christenlebens ist, ist nicht ihre Entscheidung und auch nicht ihre Frömmigkeit, auch nicht ihr Eifer, auch nicht ihr Bibellesen, auch nicht ihr Beten. Und wenn Sie 24 Stunden nonstop beten, das ist nicht. Sondern, dass Gott Ihnen nachgegangen ist, dass Gott Ihnen ein Licht aufgesteckt hat, dass er Ihnen Gnade hat widerfahren lassen, andere nicht. Sie stehen davor und sagen, warum mir? Warum habe ich erkennen dürfen, dass es bloß ein Geschenk ist, dass ich es bloß gratis aus der Hand Gottes nehmen kann? So hat er meine Schuld durchgestrichen, ich habe Vergebung erlangt. Weil die Gnade das Erste ist und ich nur passiv sie an mir geschehen lassen kann. Darum darf ich antworten. Und Paulus sagt, ja natürlich, wie ich die Gnade begriffen habe. Da habe ich mein altes Leben aufgegeben. Ich wollte ja nimmer zurück. Seitdem ich mich mal erkannt habe, was falsch war, da wollte ich mit Christus leben. Und da erzählt er, wie das also war. Er hat mich starr gemacht. Durch was werden wir stark? Und der Christen wird immer bloß auf den Willen gesetzt. Oder du musst bloß dich bemühen. Die christlichen Moralisten tun das noch am allermeisten unter den Liberalen. Die sagen, der Mensch muss sich eben streben und ausstrecken nach dem Humanum. Kennen Sie Ihr Herz, Ihr böses Herz? Kennen Sie Ihre Sünde? Paulus sagt, ich bin doch starr geworden, weil die Gnade mich gerufen hat. Das hat mich starr gemacht. Und wir sollten es auch immer wieder, wenn wir andere die ersten Schritte im Glauben führen, sollten wir immer aufpassen, dass wir ihnen nicht zu viel Forderungen auflegen, sondern dass wir sagen, Gott ist treu. Der bleibt auch bei dir, auch wenn du versagst. Und er lässt die Versuchung nicht größer werden, weil es aus der Gnade kommt, aus dem Erbarmen Gottes. Sünde hat doch gar keine Attraktion, das kann uns doch gar keinen Spaß machen. Belastet doch bloß. So hat Gott sein Team zusammengestellt, indem er einen Paulus sagt, das ist Geheimnis meines Lebens gewesen. Er hat mich stark gemacht, er hat mich für treu erachtet, mich treu gemacht und hat mich ins Amt gesetzt. Ich darf für ihn wirken. Und dann spricht er von der wunderbaren Gnade. Was ist denn eigentlich Gnade? Mir tut das immer weh, wenn man bei uns sagt, Gnade ist abgegriffen. Sicher, wenn man das einfach bloß als Worthülse in seinem Mund trägt und sagt, so alles Gnade. Und man versteht gar nicht mehr, was wirklich damit gemeint ist. Paulus spricht von der Sünde. Und was steht denn hinter der Sünde? Bei Paulus war es kein unmoralisches Verhalten, da war er fehlerlos. Er sagt, ich habe die Gebote gehalten. Aber er hat die typische Pharisäersünde gehabt, die Jesus auch so oft gebrandmarkt hat. Man kann ja fromm sein und sich von vielen groben Sünden fernhalten und das Herz doch so gegen Jesus panzern und so dagegen stehen. Er sagt, ich war ein Frevler. Ich habe doch nicht begriffen, was Gnade ist. Ich habe doch auch gelästert. Die Gnade Jesu wird auch in den Christengemeinden sehr gelästert. Indem man sagt, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Vergebung. Ich brauche kein Blut Jesu. Der Paulus sagt, das war in meinem Leben so schlimm. Ich bin daran vorbeigegangen. Ich habe sie gehasst. Ich habe dagegen gekämpft. Ich bin Sturm gelaufen. Ich war ein Frevler. Bis in meinem Leben ich begriffen habe, ich werde durch die Gnade Jesu gerettet, durch sein Blut, der mir meine Schuld durchstreicht. Nur so kann ich vor Gott bestehen. Und sagt, das hat mein Leben verändert. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, es gibt keinen so starken Motor in einem Menschenleben zum Tun des Guten wie die Gnade. Gerade weil die Lästerer heute immer sagen, das ist ja billig. Bloß auf die Gnade alles schieben und sich einfach die Schuld schnell vergeben lassen. Wer einmal die Gnade Jesu erkannt hat und vor dem Kreuz Jesu stand und in die Wundmale Jesu geblickt hat und weiß, das tat er für mich, der kann nimmer sündigen. Und diese Gnade ist eine solche mobilmachende Kraft. Man hat vorher bei dem John Juden gehabt, dass er plötzlich Hunderte und Tausende anderer einflussreicher Leute mitreißt und plötzlich Zeichen der Güte Gottes in unserer Welt aufgerichtet werden. Das soll durch Sie geschehen. Die Gnade möchte in Ihrem Leben Raum gewinnen. Die Christen haben noch nie in der Welt etwas bewirkt, erst recht keine Gesellschaftsveränderung durch ihre vielen Papiere und Beschlüsse und Synoden und Gremien. Aber wo Menschen aus der Gnade Jesu gehandelt haben, da sind Liebeswerke entstanden, da sind Menschen hingegangen in die Mission, da sind Erweckungsaufbrüche passiert, aus der erlebten Gnade Jesu. Lassen Sie noch mal was von mir erzählen. Ich sagte vorher, wie mich das bei dieser Glaubenskonferenz beeindruckt hat, obwohl doch der junge Mensch eigentlich nach Vorbildern sucht, an Vorbildern, die er bewundern kann, an alles können. Meine Großmutter Busch war eine super Frau, war ja viele Jahrzehnte Witwe. Großvater starb schon 1921, lange bevor ich geboren wurde. Und sie hat als ganzes Aufgabenfeld ihre Enkel gesehen, waren 40, und hat auch die Gastfreundschaft gepflegt. Und an ihrem 80. Geburtstag waren viele zusammen und haben sie gerühmt. Was man Liebesempfangen hat, was schön war. Und zum Schluss sagte einer der Söhne, sagte dann, ja, jetzt wünsche doch noch ein Lied zum Abschluss des Geburtstags. Wir feierten damals in Kirchheim. Und dann sagt sie, ein Lied, ja. Es ist ein Born draus heiliges Blut für arme Sünderquilt. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Ich habe die Oma immer nur in der Liebe erlebt. Aber dass die Liebe eine Frucht der Gnade war, das habe ich damals erst als junger Mensch begriffen. Und das sagt Paulus hier, dass die Gnade des Herrn Jesus samt dem Glauben in der Liebe, die in Christus Jesus ist, wirkt. Ja, das ist doch das Geheimnis. Es gibt keine andere Liebe, nur die, über die man plappert. Aber die wirksame Liebe kommt aus der Gnade Jesu, wo unser hartes, ich-süchtiges Herz bekehrt und verwandelt wird und wo etwas Neues geschieht. Und das ist eine Botschaft, die man der Welt verkünden muss. Das sagt Paulus dem Timotheus. Du, das ist ein ganz teuer wertes Wort. Und das ist wahr. Es war schon zur Zeit des Paulus so, dass viele andere als Inhalt des Evangeliums irgendetwas anderes als wichtig angesehen haben. Paulus sagte, wenn du die gute Ritterschaft übst, so hieß es im alten Luthertext Vers 18, das heißt, den guten Kampf kämpfst, denk dran, es geht immer nur um eine Speerspitze des Evangeliums, muss man der Welt verkünden. Wer hat denn gemeint, wir müssen die Welt erst noch fragen, was wir ihr verkünden sollen? Es war doch in uns, erzählen Sie von sich, so wie der Paulus sagt, ich bin der Boss, der Häuptling, der Sünder. Es ist immer so wichtig, dass die Konfirmanden schon früh merken, wenn ich zu ihnen rede, kein Tag, wo ich nicht vielfach die Vergebung Jesu brauche. Warum wollen wir immer der Welt eine Vollkommenheit demonstrieren? Es wäre so befreiend, sie würden anderen das erzählen. Nicht den anderen sagen, du bist ein Sünder, sondern erzählen sie doch ihnen von ihrer Sünde. Vielleicht erträgt es die Scham nicht, dass wir alles ausplappern, aber dass sie ihnen sagen, ich stehe weit unter dir. Und ich merke das immer wieder, wenn ich an meinen Herrn Jesus denke. Das ist ich nur von der Gnade leben kann. Wir sind doch alle bloß Bettler. Und das ist so wichtig, dass das Tor ganz weit offen ist. Da ist die Pforte gar nicht eng. Jeder darf kommen. Jedem gilt die Einladung. Gott sucht jeden. Aber es kann einer die Einladung nur erkennen, wenn er die Gnade begreift über seiner konkreten Lebenssünde. Und liebe Schwestern und Brüder, auch so wie wir zusammen sind, jeden Tag brauchen wir bis zum letzten Atemzug diese Gnade Jesu. Es tut uns immer wieder leid, wenn wir sie brauchen. Aber es ist herrlich, dass die Gnade noch mächtiger werden will. Wie heißt, desto reicher ist das geworden. Ein altes Wort mit dem desto. Paulus sagt in Römer 5, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel stärker. Und es gibt überhaupt nichts so Starkes wie die Gnade Jesu. Dahinter steht der Gott, der ewige König und Herr der Welt, der wirklich im Leben von gebrochenen Menschen helfen und heilen will. Und das darf ich Ihnen verkünden, dass diese Gnade Jesu Sie erfüllen will. Ich weiß nicht, ist Ihr Leben verwundet und haben Sie schwere Lebensführung und leiden Sie unter Versagen und nicht können? Wissen Sie, dass Gott Sie ruft, so wie den Paulus sagt, das Evangelium, er macht uns stark, er achtet uns für treu und er will, dass wir Vorbilder werden, Vorbilder, Modelle für die anderen, damit die sehen, sagen, bei dem hat es ja auch geklappt. Den hat ja Gott auch herausgeholt, den hat er auch befreit. Anders baut Gott seine Gemeinde nie. Und wir dürfen nur seine Gnade rühmen. Ich habe heute die Predigt überschrieben, das macht Mut. Das macht Mut, Aufgaben zu übernehmen, sich von Gott senden zu lassen, seinen Dienst aufzunehmen. Herr, ist doch deine Sache, du hast mich gerufen, ist auf deine Verantwortung, ich mache es auf deine Rechnung. Und Herr, ich traue deiner Gnade. Ich bin begierig, dass deine Gnade noch viel mehr in meinem Leben wirkt. Amen. Und jetzt singen wir das Lied Jesus nimmt die Sünder an. 353. Dieses Lied ist noch einmal das Weiterführen dessen, was der Paulus hier geschrieben hat. 353, die Verse 1 und 2 und dann 6 und 8.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, vergib uns, wo wir dein großes und lebensrettendes Evangelium verfälscht haben und verkürzt haben, zu einem billigen Spruch degradiert und deine heilige Liebe nicht weiter bezeugt haben. Führ uns immer wieder dorthin, wo wir einst dich das erste Mal erkannten, in deiner erbarmenden Liebe. Und verzeih uns, wo wir überheblich wurden, auch im Glauben, wo wir uns für moralisch besser hielten als andere. Und wo wir auch immer wieder viele abgestoßen haben, in unserer hochmütigen Heuchelei. Wir werden nur gerettet durch dein Vergeben, durch dein Blut, das für uns vergossen ist. Es ist uns leid, wo wir gegen dich und dein Wort gefrevelt haben. Und es stehen uns auch Dinge vor Augen, die wir ganz konkret lassen und hassen wollen. Hilf uns heraus in deinen Dienst, und wir danken dir, dass du uns stark machst und für treu achtest und in den Dienst rufst. Wir bringen dir die Aufgaben, in denen wir stehen. Segne uns in all den Diensten, in denen wir sind. Segne auch die Dienste unserer Gemeinde. Und erbarm dich über unsere Stadt. Zeige uns in den nächsten Stunden und Tagen Menschen, mit denen wir das einfach teilen und weitersagen dürfen, was du Großes an uns getan hast. Und gib doch, dass dieses Evangelium alle Völker der Welt erreicht. Segne deine Boten, die das bezeugen, dass die Herzen von Menschen offen werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Auf Ihren Plätzen liegt dieser Notizenzettel, der geht jetzt schon bis in September hinein, dann sind Sie frühzeitig informiert, wenn Sie sich alles markieren. Der alte Zettel gilt natürlich noch, da ist der Sommerabend noch drauf, Kindermittag und so. Das ist jetzt dann der anschließende Zettel. Wir wiederholen das dann da nicht mehr, was noch diesen Monat liegt. Ich schreibe die Themen der Predigten hin, weil ich dachte, manches ergibt sich vielleicht geschickt, dass man mal einen einladen kann. Das ist der Hauptgrund. Ein Thema ist ein Aufhänger, wo man sagt, darum geht es am Sonntag. Wir haben jetzt 3 Texte nacheinander vom Timotheusbrief. Ich habe überhaupt jetzt einige Reihen kombiniert. Das Sommerfest der Kinderkirche, das für heute vorgesehen war, wird auf den nächsten Sonntag verschoben, weil das mit dem guten Wetter zusammenhängt, mit dem trockenen Wetter. Dann gehen gleich nach dem Kindergottesdienst die Kinder in den Dobelgarten. Die Kinder vom zweiten Kindergottesdienst gehen dann um 11.45 Uhr in den Dobelgarten. Die Eltern sind herzlich zum Dabeisein und Mitmachen eingeladen. Jeder bringt selber etwas zum Grillen mit, für Getränke ist gesorgt. Es war am Donnerstag ein ganz großer Eindruck. Ich habe von vielen auch das Echo gehört auf dem Killesberg. Wir waren so dankbar, wie Gott uns auch beschenkt hat mit dem Wetter. Es waren viele Eindrücke und auch die vielen Botschaften. Die Kassetten der ganzen Hallen, die sind bei uns noch. Die restlichen, wenn jemand noch ein Referat oder so sucht, das kann man drüben im Lädle in Ruhe auch aussuchen. Ich bin dankbar, dass die Hofackervereinigung das auch gewagt hat auf dem Killesberg. Der Schluss, der Rahmen, der Schluss in diesem Forum, dieser großen Wiese war wunderbar. Auch wie man da nochmal zusammenkam. Wir wollen heute unser Opfer geben für die Arbeiter-Hofacker-Vereinigung. Wir sind so froh, dass in unserem Land die Stimme erhoben wird und dass solche Konferenzen durchgeführt werden und auch in vielen Fragen, auch der Ausbildung der Pfarrer, hier eine Stimme erhoben wird, dass Zeugen des Evangeliums der Gnade Jesu berufen werden. Dafür ist heute das Opfer bestimmt. Und am nächsten Samstag werden hier um 13 Uhr in unserer Kirche getraut Dr. Matthias Gerner, Mathematiker und Sprachforscher, und Wang Ling aus China, Mitarbeiter unseres Werkes. Und wir freuen uns über die Verbindung der beiden. Am Samstag um 13 Uhr wird hier in unserer Kirche die Hochzeit sein. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Diese Gnade Jesu will mit Ihnen gehen, will Sie erfüllen und prägen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.